SWR 2 Forum.
Raus aus Mali. Wie sinnvoll sind Auslandseinsätze? Am Mikrofon ist Martin Durm. Kabul, die Taliban, die Stadt überrennen, das Chaos am Flughafen, das Versagen des Westens. Das ist fast alles wieder aus den Schlagzeilen und so gut wie verdrängt. Dabei könnte uns nach diesem Desaster in Afghanistan ein Ähnliches in Afrika drohen, in Mali. Über 1000 deutsche Soldaten sind dort im Einsatz seit über 8 Jahren. Auch dort will man eigentlich für stabile Verhältnisse sorgen. Auch dort droht man zu scheitern. Malis Armee ist trotz internationaler Hilfe zu einer korrupten Putschistentruppe verkommen. Die Dschihadisten in der Sahelzone, die ja eigentlich zurückgedrängt werden sollten, sind heute aktiver denn je. Was also bringen solche Auslandseinsätze? Muss man das Ganze womöglich grundsätzlich hinterfragen und braucht eine neue Bundesregierung eine andere, neue Sicherheitsstrategie? Darüber diskutieren wir in diesem Forum mit Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist dort Forschungsdirektor für Sicherheit und Verteidigung. Mit Professor Dr. Johannes Fawig, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle. Und mit Bettina Rühl, langjährige Afrika-Korrespondentin, die auch immer wieder in Mali unterwegs war, die Lage vor Ort also aus eigener Anschauung kennt und die uns jetzt aus Nairobi zugeschaltet ist. Frau Rühl, als Sie die Bilder aus Afghanistan sahen, diese Bilder des Scheiterns, wie nah lag da für Sie der Gedanke, genau das könnte uns auch in Mali blühen?
Sehr nah, weil eben auch in Bezug auf Mali schon seit einiger Zeit darüber diskutiert wird und zumindest von den Franzosen das aufgeworfen wurde, wie sinnvoll auch da die Einsätze sind.
Mali ist ja jetzt der größte Einsatz, an dem neben den Franzosen auch deutsche Soldaten beteiligt sind. Können Sie uns, Frau Rühl, ein kurzes Lagebild geben? Wo sind die stationiert? Wo ist man unterwegs in diesem Land? Wie gefährlich ist das?
Also Mali ist vor allem ein unglaublich weites und großes Land, sehr geteilt. Die deutschen Soldaten sind im Norden stationiert. Danach geht es aber noch hunderte Kilometer weiter bis zur Grenze. Die Lage dort hat mit der Hauptstadt Bamako wenig zu tun. Und wenn man da unterwegs ist, also auch ohne die Soldaten unterwegs ist, fällt vor allem auf, wie sehr die Menschen in dieser Weite auch nach wie vor auf sich allein gestellt sind und sich oft auch allein gelassen fühlen.
Herr Fawig, hätte man nach dem Desaster in Kabul nicht auch gleich aus Mali rausgehen sollen? Wäre das nicht ein vernünftiger Schritt gewesen für die deutsche Außenpolitik?
Nein, das denke ich nicht. Wir sollten das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschütten. Jeder Einsatz muss einzeln bewertet werden und jeder Einsatz hat andere Rahmenbedingungen, andere Erfolgsaussichten und da muss man sich schon die Mühe machen, in jedem Einzelfall hinzugucken. Fest steht aber, die Zeit der großen Auslandseinsätze, der sozusagen Erwartung, dass man mit Militär politische Probleme lösen kann, die geht ein Stück weit zu Ende. Und insofern ist schon jetzt auch Gelegenheit, nochmal alles kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Und dazu gehört auch der Mali-Einsatz.
Aber wir haben es gerade gehört, die Franzosen sind noch vor Ort, aber sie wollen einen Großteil ihrer Truppen abziehen. Die Deutschen sagen bislang, wir bleiben. Wieso? Was gibt's für Deutschland dort noch zu holen?
Naja, Deutschland hat sich verpflichtet, an der MINUSMA-Mission teilzunehmen. Das ist der größte Friedenseinsatz der Vereinten Nationen. Deutschland spielt darin eine große, bedeutsame Rolle. Und Deutschland ist auch führend beteiligt an der EU-Ausbildungsmission für malische Streitkräfte. Und jetzt einfach zu sagen, unsere Zusagen gelten nicht mehr, wir machen uns gewissermaßen vom Acker, das kann nicht die Strategie sein. Wir müssen zumindest gemeinsam mit den engsten Verbündeten, und dazu gehört Frankreich, eine gemeinsame Linie finden und hier nicht nationale Alleingänge machen.
Herr Mölling, wie sehen Sie das? Die Deutschen bilden aus, etwa 300 deutsche Bundeswehrsoldaten sind vor Ort, um diese Armee vor Ort fähig zu machen, der dschihadistischen Bedrohung Paroli zu bieten. Gleichzeitig wissen wir, es hat innerhalb eines Jahres 2 Putsche in Mali gegeben und jetzt wirbt das regierende Regime auch noch angeblich russische Söldnertruppen an. Da fragt man sich schon, was haben die deutschen Soldaten in so einem Chaos eigentlich noch zu gewinnen? Was ist da noch?
Ja, ich glaube, man kann sagen, in der jetzigen Situation sieht es sehr schwierig aus, als ob man den Auftrag, der ja ist, die Soldaten auf der einen Seite auszubilden, auf der anderen Seite Sicherheit herzustellen, das ist mittlerweile sehr schwierig geworden. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man die Frage Mali nicht verengt, weder geografisch noch auf dem Militäreinsatz. Wir haben es auf der einen Seite mit einer riesigen Region zu tun, in der Mali eine zentrale Rolle spielt. Wir reden über die gesamte Sahelregion, die wahrscheinlich größer ist als Westeuropa. Und wir haben es auch mit einem zivilen Einsatz zu tun. Johannes Warwick hat es eben schon gesagt, da läuft ja der Versuch, sowohl auf der humanitären als auch auf der Entwicklungszusammenarbeitsebene etwas zu machen, wenn man militärisch rausgeht. Wer soll die Leute vor Ort schützen? Wer soll das, was aufgebaut worden ist, schützen? Oder aber die Möglichkeit, wenigstens das in Zukunft leisten zu können, also zivilen Wiederaufbau und zivile Stabilität, wer soll das in Zukunft leisten können? Das kann man alles machen. Man kann rausgehen aus solchen Operationen. Das bleibt aber nicht ohne Konsequenzen, auch nicht für Europa. Der Grund, warum wir da sind, ist ja zum Teil auch, dass Stabilität in Afrika auch Stabilität für Europa bedeutet. Ich glaube, der wesentliche Punkt, Sie haben es eben schon angesprochen, ist für eine neue Bundesregierung, dass man sich klar werden muss, dass diese Einsätze nicht nur militärisch, sondern auch zivil immer ein Risiko bedeuten. Das Risiko des Scheiterns ist eingebaut. Und das muss man, glaube ich, sehr viel offener besprechen und sich klar machen, dass es wenigstens den Versuch wert ist, so würde ich es für Mali sehen, Stabilität herzustellen, dass man aber auch erst immer mit aktiven Widersachern zu tun hat, mit Akteuren, die kein Interesse an Stabilität haben oder zumindest nicht an der Stabilität des Regimes, das jetzt gerade so in der Konfiguration, wie es jetzt da ist, erhalten bleibt.
Aber Herr Mölling, wenn Sie sagen, wir haben jetzt dort wirklich viel investiert, sowohl an Geld, es sind Milliarden, ähnlich wie im Fall Afghanistan, auch nach Mali geflossen, es sind dort Soldaten aus Deutschland vor Ort. Wenn Sie sagen, wir haben so viel investiert, dann ist das im Grunde genau das Argument, das man auch jahrelang vorgebracht hat, um die Anwesenheit in Afghanistan zu rechtfertigen. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Nein, ich glaube, damit verkürzen wir Afghanistan und setzen Afghanistan mit Sahel gleich. Erstens muss man sagen, der Afghanistan-Einsatz hat mal begonnen in einer Phase, wo wir angefangen haben, erstmal zu lernen, wie man tatsächlich diese neue Art von sehr komplizierten Einsätzen eigentlich macht. Es ist unter anderem Deutschland zu verdanken, dass der Afghanistan-Einsatz eben kein rein militärischer Einsatz geblieben ist, sondern aus dem Antiterrorkampf auch die Idee kam, ja, wir müssen dann, wenn wir hier wieder rausgehen, was passiert denn dann? Also müssen wir doch wieder Aufbau leisten. Man kann auch nicht das Kind insofern mit dem Bade ausschütten, als dass man vergessen darf, dass für Afghanistan, für eine ganze Generation junger Leute zumindest die Chance gewesen ist, zu verstehen, dass es eine Alternative gibt zu dem Zustand, zu dem man gelebt hat, als die Taliban die Regierung gehabt haben. Und ich würde das nicht gering schätzen wollen. Gleichzeitig, Afghanistan werden wir nicht noch einmal machen. Die Frage ist, kriegen wir für den Sahel ein Engagement hin, das Sicherheit gewährleisten kann? Das ist eine politische Entscheidung. Das bedeutet wahrscheinlich sehr viel mehr Ressourceneinsatz. Wir haben jetzt schon den größten Einsatz da. Man müsste ihn wahrscheinlich ausdehnen, denn auch das ist klar, wenn Sie kein verlässliches politisches und damit auch militärisches Regime haben, dann können Sie die Sicherheit, die notwendig ist, um Wiederaufbau zu leisten, tatsächlich nur mit externen Kräften leisten. Sei das Militär oder Polizei, das ist egal. Aber wenn die internationale Gemeinschaft Stabilität will, dann wird sie das selber noch einmal in die Hand nehmen müssen und kann nicht erwarten, dass Mali das allein schafft.
Frau Rühl, wie sehen Sie das? Gibt es Parallelen, abschreckende Parallelen zwischen Mali und Afghanistan?
Ja, also es gibt natürlich viele Unterschiede, aber die wichtigste Parallele für mich war eigentlich das Ausmaß der Korruption, der Unaufrichtigkeit und in der Folge auch die Nonchalance vielleicht, mit der die westlichen Regierungen weggeguckt haben vor dem, was man in Afghanistan hätte sehen können. Also ich glaube, die Schätzung war am Ende, dass mindestens ein Drittel der Gelder nicht da angekommen ist, wo sie hätte ankommen sollen. Und übersetzt auf Mali heißt das, dass ich immer wieder auch seit vielen Jahren beobachte, dass eigentlich die Ziele, die auf dem Papier stehen, nicht erreicht werden, dass manche von diesen Zielen vielleicht auch gar nicht eben mit den, das klang eben an, eingesetzten Ressourcen erreichbar sind. Und ich mich oft gefragt habe, worum geht es eigentlich? Geht es darum, diese Ziele wirklich zu erreichen? Also zum Beispiel den Schutz der Bevölkerung, Stabilisierung des Landes, oder geht es doch eher darum, dass wir Zeichen setzen, zum Beispiel Richtung Frankreich, dass wir sagen, okay, ihr geht rein, wir als Deutschland sind loyale Verbündete, wir gehen dann mit, dass wir deutschen Wählerinnen und Wählern vermitteln. Die deutsche Regierung hat die Lage da im Griff, es werden weniger Flüchtlinge kommen bald und der Terrorismus aus dem Sahel wird uns nicht bedrohen. Und oft hatte ich den Eindruck, dass es mehr darum geht, eben sagen zu können oder diese Ziele zu vermitteln Richtung der eigenen Wählerschaft, Richtung den eigenen Bündnispartnern, aber dass man nicht genug hingeguckt hat, um zu erreichen, dass diese Ziele tatsächlich vor Ort umgesetzt werden.
Wie sehen eigentlich die Einheimischen in Mali die Präsenz der ausländischen Truppen? Wie werden die wahrgenommen vor Ort?
Also die Kritik an Frankreich ist in den Jahren gewachsen. Also Frankreich ist in den ersten, kurz nach dem Einmarsch, ist es ja auch tatsächlich, sind die französischen Soldaten bejubelt worden, als sie den Vormarsch der Islamisten aufgehalten haben, zur Erinnerung. Also da waren Al-Qaida-nahe Truppen und auch laizistische Aufständische haben den Norden erobert, waren auf dem Weg in die Hauptstadt, haben teils auch schon sehr drakonische Regeln eingeführt in den großen Städten im Norden. Frankreich hat eingegriffen, um den Vormarsch auf die Hauptstadt zu verhindern. Und die Soldaten sind wie Helden gefeiert worden. Also war erst große Begeisterung für den Einsatz. Und das ist im Laufe der Jahre gekippt. Viele Menschen fühlen sich eben gerade im Norden nicht mehr geschützt. Das liegt auch ein bisschen daran, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass die tatsächlichen Ziele der Militäreinsätze nicht klar den Menschen vermittelt werden, vielleicht auch schwer zu verstehen sind. Also um das mal kurz auch zu trennen, worum es geht. Die Franzosen waren von Anfang an in einer erklärten Antiterroroperation, während Deutschland eingebunden ist in eine UN-Mission, die eben nicht Antiterrorkampf betreibt, die auch nicht zum Beispiel Kriminelle verfolgt. Und viele Terroristen sind alles Mögliche, sind gleichermaßen Kriminelle wie Terroristen. Die Bevölkerung hat nicht verstanden, warum die Soldaten teils daneben stehen, wenn sie von womöglich Kriminellen überfallen und getötet werden. Und diese Mandatsgenauigkeiten vielleicht nicht verstanden hat. Da muss man auch sagen, dass die Ressourcen eben doch so beschränkt waren, dass jenseits der großen Städte, also schon außerhalb der Städte wie Gao oder Timbuktu, die Leute gesagt haben, hier ist niemand. Wir sehen keine Militärs. Allenfalls sehen wir Franzosen, aber eigentlich auch nicht. Und das haben die Leute nicht verstanden.
Herr Fawig, alles, was wir jetzt gehört haben von einem Augenzeugen vor Ort, denn das ist ja letztendlich Frau Rühl, das erinnert mich doch fatal an Afghanistan. Auch dort wurde die Lage völlig falsch eingeschätzt. Auch dort glaubte man ernsthaft zunächst, die Armee, die Polizei könnten den radikalen Islamisten Paroli bieten. Auch dort hat man sich, wie man heute ja offen zugibt, in Politik, in Militär, hat man sich letztendlich in die Tasche gelogen. Wie realistisch wird die Lage in Mali von europäischen Außenpolitikern, auch von Ihnen als Politikwissenschaftlern überhaupt eingeschätzt? Können Sie das überhaupt?
Ich glaube schon, dass es ein durchaus realistisches Lagebild gibt, aber die Instrumente und Möglichkeiten sind eben begrenzt. Man wird keine Wunder erwarten können von solchen Einsätzen. Und wenn wir nochmal auf die Ziele, die unmittelbaren Ziele gucken, die sind nicht einheitlich definiert. Die Franzosen adressieren insbesondere die Terrorbekämpfung. Frau Rühl hat es gesagt, die Deutschen möchten da dezidiert nicht mitmachen, auch weil ihnen das zu risikoreich ist. Und die MINUSMA-Operation, also die Operation der Vereinten Nationen, die ist schon relativ nah an dem, was wir in Afghanistan wollten und nicht erreicht haben, nämlich Nation Building. Und einer der Lehren, denke ich, aus beiden Einsätzen könnte sein, dass wir nicht das westliche Wertesystem gewissermaßen als strikten Fixpunkt für alle Bemühungen nehmen müssen, sondern dass wir bescheidene und zugleich realistische Ziele definieren müssen und uns nicht, die Fachleute sprechen von Mission Creep, also gewissermaßen in eine immer weiter sich intensivierende Mission reinziehen lassen, sondern dass wir bescheidene Ziele definieren müssen. Und ich denke, dann kann man auch durchaus Erfolge haben, weil wir müssen ja auch dem Handeln, das manchmal kritisch zu bewerten ist, sowohl in Mali als auch in Afghanistan, ein Nichthandeln entgegenstellen. Das ist jetzt im Falle von Mali und Afghanistan gewissermaßen kontrafaktisch nicht mehr möglich. Aber wir haben ja Fälle, die wir uns anschauen können, wo wir nicht gehandelt haben, etwa in Syrien. Und so unvergleichbar die Fälle sind, kann man doch daraus lernen, dass man sich sowohl beim Handeln schuldig machen kann und Fehler machen kann, als auch, wenn man nicht handelt, massive Schuld auf sich laden kann. Und insofern brauchen wir eine faire Bilanz und nicht im Rückblick aus einem hohen moralischen Ross gewissermaßen alles verdammen, sondern man muss sich schon die Mühe machen, im Detail hinzugucken. Und dann fällt die Bilanz sowohl in Afghanistan, denke ich, als auch in Mali etwas fairer aus.
Ja, ich wollte da ein bisschen noch einhaken. Sie sagen, man darf keine Wunder erwarten. Ich habe mich in Mali dann schon zwischendurch oft gefragt, wenn die Regierung blockiert, also beide Seiten haben blockiert, es ging ja, die UN-Mission hat ja tatsächlich von Anfang an einen sehr, sehr großen zivilen Teil gehabt, der in der deutschen Diskussion auch immer etwas unterging. Also neben dem militärischen Auftrag war der Auftrag, ein Friedensabkommen zwischen eben diesen Rebellen, Tuareg-Rebellen und der Regierung zu unterstützen und umzusetzen. Das Abkommen enthielt oder enthält, es gibt es ja immer noch, sehr, sehr weitgehende, auch politische Reformen. Also es hätte auch der Regierung sehr viel abverlangt, Machtaufgabe und an Autonomiezugeständnis zu den nördlichen Regionen. Und das war offensichtlich ein Teil des Problems, dass die Regierung dem nicht folgen wollte. Und das hat die internationale Gemeinschaft eigentlich über Jahre, also seit 2015, beobachtet und zum Beispiel nicht so deutlich Grenzen gesetzt, wie sie das jetzt bei der Diskussion um den Einsatz der russischen Söldnertruppe tut. Also da hätte es ja vielleicht auch früher schon Möglichkeiten gegeben zu sagen, so geht es nicht oder jedenfalls nicht mit uns oder dann hören Zahlungen auf, wenn diese Abkommen nicht erfüllt werden, was eben dann auch heißt, dass politische Reformen, die versprochen waren, nicht umgesetzt waren und an den politischen Grundproblemen sich nichts geändert hat und man vor allem auch vor der Korruption, die teils auch die Bevölkerung massiv kritisiert hat, die Augen verschlossen hat und das Signal an die Bevölkerung sehr widersprüchlich war. Einerseits kommt der Westen und sagt, ja, eins unserer politischen Ziele ist Transparenz und das Ende der Korruption. Und dann hat man die Situation, dass die Bevölkerung gegen eine korrupte Regierung protestiert und monatelang auf die Straße geht und diese Regierung vom Westen gestützt wird.
Ja, und dann, Herr Mölling, auch noch die Armee putscht. Wir haben eine reformunfähige Regierung gehabt, dann haben wir zwei Militärputsche gehabt, dann haben wir eine Sicherheitslage, die sich in den letzten 5 Jahren dramatisch verschlechtert hat. Die Zahl der Anschläge hat deutlich zugenommen, darunter haben auch die deutschen Soldaten gelitten. Es gab im Juli einen Anschlag auf deutsche Soldaten, bei denen 12 schwer verletzt wurden. Es fällt mir einfach schwer nachzuvollziehen, was der Sinn eines solchen Einsatzes dann noch sein soll.
Also ich glaube, der Sinn bleibt ungebrochen der gleiche, nämlich zu schauen, dass man Stabilität in die Region bringt. Die andere Frage ist, kann man diesen Sinn oder dieses Ziel tatsächlich erfüllen mit dem Einsatz der Mittel? Ist die internationale Gemeinschaft, das ist ja nicht nur Deutschland alleine, bereit, die Mittel zu erhöhen oder aber auch stärker die Druckpunkte zu nutzen, die Frau Rühl eben beschrieben hat? Oder aber beenden wir den Einsatz insgesamt komplett? Gehen wir raus oder gehen wir nur wie Deutschen raus? Weil ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt können ja nur wir Deutschen entscheiden, dass wir rausgehen. Das sind schon 3 Optionen, die Sie jetzt nochmal koppeln müssen, auch mit der Frage, was Sie eben aufgemacht haben. Frau Rühl, was sind die Ziele? Also geht es um Zeichen an Frankreich? Geht es um die Menschen vor Ort? Geht es um Terrorismusbekämpfung? Und auf einmal finden Sie sich im Netz der Entscheidungswirrungen, die den Deutschen Bundestag betreffen, die Bundesregierung betreffen und ganz viele andere Akteure. Ich will das damit überhaupt nicht beschönigen. Ich will nur sagen, es ist halt dann nicht so super einfach, auch eine Abwägung zu treffen, welche Entscheidung hat welche Konsequenzen für mich. Wenn Sie aber mal schauen, wo wir mit extrem hohem Einsatz reingegangen sind und was wir rausbekommen haben, dann ist ein Beispiel vor der Haustür, nämlich der Balkan. Wenn im Balkan mit quasi pro Quadratmeter oder pro Quadratkilometer mit einem enormen Militäreinsatz reingegangen. 60.000 Mann in einer Fläche, die, glaube ich, so groß ist wie Hessen oder vielleicht ein bisschen größer. Das ist mit Mali oder dem Sahel überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist sehr intensiv. Wir sind heute noch in einer Situation, wir haben es gerade jetzt gehabt, dass kein Friede im positiven Sinne herrscht, dass sozusagen Versöhnung nichts ist, was innerhalb von 20, 25 oder 30 Jahren herstellbar ist. Ich versuche damit nur sozusagen die Herausforderung, die Perspektive klar zu machen, dass neben der Bereitschaft, Risiko einzugehen, es auch dazu gehört, sich klar zu machen, dass diese Einsätze Jahrzehnte dauern werden. Und ich glaube, das ist eine Lehre der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, wo diese Form von Intervention begonnen haben. Wir haben schon etwas gelernt, aber was wir, glaube ich, ernsthaft immer mit einpreisen müssen, ist, das ist nicht rein raus, sondern es ist rein und sehr lange drinne bleiben, immer mit dem Risiko rauszugehen. Und wie dann damit umzugehen ist, dass man in der Situation ist, dass man sagt, gehe ich jetzt raus und lasse die Regierung, die korrupt ist, die Verbrecher beinhaltet, alleine und mache damit Platz für jemand anderes. Denn das ist ja auch das Signal, dass sie mit der Wagner-Gruppe, also den russischen Söldnern, angesprochen haben. Da stehen ja andere total gerne bereit und sagen, ah, wisst ihr was, wenn ihr rausgehen wollt, wir übernehmen das. Wir haben übrigens auch keine so hohen Anforderungen an die Vergabe von Geldern. Also diese ganze Korruption, das ist eine innere Angelegenheit, das könnt ihr schon so weitermachen. Wir haben ein paar Anforderungen, was eure Bodenschätze angeht, die würden wir gerne mitnehmen. Dafür bauen wir euch ein paar schlecht gebaute Betonbauten dahin und dann ist gut. Das ist die Alternative dazu. Und ich glaube, die muss man genauso mit dahinstellen. Das haben wir in Afghanistan vielleicht nicht gewusst. Heute wissen wir über die Mechanik viel besser Bescheid. Und wir sehen auch, dass diese regionalen Konflikte ganz schnell eine internationale Dimension haben, wo Akteure wie China, Russland sehr wohl ein Interesse daran haben, wie diese Konflikte verlaufen.
Ist das womöglich die Tragik von Auslandseinsätzen generell, dass es kein wirkliches richtig gibt, aber unendlich viele Variationen von falsch und dass man, egal was man tut, auf eine gewisse Weise immer auch fehlerhaft handelt?
Ja, das ist einer der Tragiken, aber es muss natürlich verantwortbar bleiben. Und wenn wir das nochmal in den innenpolitischen Kontext stellen, ich erinnere mich sehr häufig bei diesen Debatten an eine Rede von Helmut Schmidt, also dem ehemaligen Kanzler, die er bei einem Gelöbnis von vor Bundeswehrrekruten gehalten hat vor einigen Jahren. Und da hat er gesagt, liebe Rekrutinnen und Rekruten, ihr könnt euch darauf verlassen, dieser Staat wird euch nicht missbrauchen. Und ich glaube, das ist richtig zu betonen und das war auch bisher so. Das heißt, es ist nicht so, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze geschickt werden und dort gewissermaßen missbraucht werden, sondern es gibt ein Ringen um gute Lösungen. Und niemand macht sich leicht, Militär zu entsenden, weil jeder erstens weiß, dass das ein Instrument ist, was politische Konflikte nicht lösen kann, sondern allenfalls nur Zeit für politische Lösungen kaufen kann. Und zweitens, dass das ein sehr weitgehender Eingriff in innere Angelegenheiten von Staaten ist, die immer riskant ist. Und das kann auch gar nicht anders sein.
Aber Herr Fawig, mit Verlaub, also es gibt eine Menge Soldaten, die in Afghanistan waren, sicherlich auch etliche, die in Mali stationiert sind, die genau das sagen. Wir werden missbraucht.
So, und diese Debatte müssen wir führen. Und da, glaube ich, gibt es gute Argumente zu sagen, nein, es wurde niemand missbraucht, sondern es wurden Versuche gemacht, ferne Länder, sag ich mal, zu stabilisieren und zwar aus eigenem Interesse. Der alte Satz von Tucholsky, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, geht ja so weiter, dass es weiter heißt, dann kommt der Krieg zu dir. Und das ist auch ein Stück weit richtig. Wir können uns nicht aus den Wirrungen der Weltpolitik raushalten. Wir müssen nicht überall Soldaten hinschicken, das ist auch klar. Aber es gibt Fälle, wo das verantwortbar ist. Und das war in Afghanistan der Fall. Und das war auch in Mali der Fall. Es gab also gute Gründe für Interventionen. In beiden Fällen im Übrigen auf sauberer völkerrechtlicher Grundlage. In Mali war es sogar so, dass die Regierung uns eingeladen hat, dort aktiv zu werden. Also das war da nicht die Problematik. Aber natürlich ist auch nichts schön zu reden. Und wir müssen nüchtern darüber reden, ob Militär bei solchen Sachen das richtige Instrument ist. Ich glaube, wenn wir die Ziele etwas bescheidener definieren, so wie die Franzosen das in Mali machen, die sagen nicht, dass wir da einen wunderbaren westlichen Staat aufbauen wollen, sondern die sagen, wir müssen die schlimmsten Islamisten gewissermaßen bekämpfen und dort mit harten Mitteln bescheidene Ziele verfolgen. Vielleicht ist das der bessere Ansatz. Der wird nicht dazu führen, dass alle zufrieden sind dabei, aber ich glaube schon, dass man damit das Schlimmste gewissermaßen verhindern kann. Und Herr Mölling hat es gesagt, das Schlimmste ist, dass der ganze Sahel, dass die ganze Sahelzone gewissermaßen kippt, ein Hort für Terroristen wird und dann gewissermaßen riesige Landstriche dort destabilisiert sind und wir dann die Flüchtlinge haben, die sozusagen sicher nach Westeuropa auch kommen werden. Das heißt, es ist schon unser Interesse, uns Gedanken darüber zu machen, ob wir auch mit Militär bei solchen Konflikten eine Rolle spielen können und nicht sofort sagen, wir schließen solche Optionen aus oder gar wenden uns von der Welt ab und wollen sowas sein wie eine große Schweiz und halten uns aus allem raus. Das kann nicht der Weg sein, auch wenn die Einsätze, die bisher gelaufen sind, allesamt sehr kritisch zu sehen sind.
Frau Rühl, ich frage Sie das jetzt mal einfach so direkt. Wenn Sie im Norden unterwegs waren, und das ist ein heißer Boden dort, es gibt dort dschihadistische Gruppen, IS, Al-Qaida ist vor Ort. Gab es da Situationen, in denen Sie heilfroh waren, dass Militär, westliches Militär dort auch eben war?
Also jetzt bezogen auf mich insofern nicht, als ich sozusagen weitergegangen bin als das Militär, das muss ich, glaube ich, schon so sagen, weil ich auch glaube, dass ich ohne das nicht gehört hätte und nicht verstanden hätte, was die Situation der Leute ist. Also vergleichsweise steht für die Militärs, auch für die deutschen Militärs, der Schutz des eigenen Lebens an oberster Stelle. Also das ist ja letztlich auch der Auftrag, den sie von zu Hause mitkriegen, also sich selber zu schützen. Und das Ziel ist, dass keiner tot nach Hause kommt. Aber es gab tatsächlich eine Situation, in der ich sehr dankbar war für die UN-Mission. Und das, ich hätte auch sonst selber mich an dieser Stelle nochmal da eingeschaltet, um eben zu sagen, ich bin auch nicht einfach für den Abzug. Ich bin dafür, dass man das sich genauer anguckt. Aber diese Situation war die, als ich im Zentrum von Mali unterwegs war, wo brutale Massaker verschiedener Volksgruppen gegeneinander mittlerweile verübt werden. Also der Krisenschwerpunkt ist ja fast jetzt vom Norden ins Zentrum Malis gewandert, was nochmal in gewisser Weise viel dramatischer ist, weil das die Kornkammer des Landes ist. Oben im Norden leben gar nicht so viele Menschen. Jetzt werden die Menschen dort dörferweise auf brutalste Art getötet, und da war ich eben unterwegs, und die Menschen hatten Angst vor Überfällen, berechtigte Angst, und es war auch klar, und sie haben das immer wieder berichtet, das malische Militär rückt nicht aus. Die Leute können da hingehen, können um Hilfe flehen, und die malischen Soldaten sagen, wir haben keinen Marschbefehl, um dieses Dorf zu schützen. Und dann immerhin auf der Hauptverkehrsader, also nicht in den Nebenstraßen, den Pisten, kamen UN-Konvois. Also das Mandat der UN ist ja dann auch ausgeweitet worden, dass sie auch im Zentrum patrouillieren darf. Und da dachte ich, okay, also immerhin an manchen Stellen zeigt die UN-Präsenz, verhindert wahrscheinlich Massaker durch ihre Anwesenheit, durch diese Konvois. Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich dann, oder einer von vielen Punkten, wo ich dachte, okay, also wenn ich jetzt für Abzug plädieren würde, würde das eben auch heißen, dass noch mehr Massaker verübt werden. Also so einfach ist die Sache tatsächlich nicht. Aber wofür ich eben plädieren würde, dass wir das so genau kompliziert diskutieren, wie es eben auch ist. Und das ist meiner Ansicht nach in der Vergangenheit nicht passiert. Man hat von diesen Dilemmata wenig gehört, und es klang so, wenn ich da auch an bestimmte Aussagen von Merkel denke oder von van der Leyen, dass es sich ja bekämpfen dagegen Terrorismus, und als wäre sozusagen der Terrorismus schon besiegt. Und dabei kämpft die Bundeswehr da gar nicht Terrorismus. Also das war da schon mal auch nicht eine ganz exakte Aussage.
Frau Rühl, Sie haben ja recht, oder ich würde Ihnen jedenfalls zustimmen, aber wir müssen vielleicht noch mal einen Blick auf die Möglichkeiten dieser ganzen Aktion werfen. Ich meine, die MINUSMA-Operation umfasst ungefähr 18.000 Soldatinnen und Soldaten und zivile Mitarbeiter in einem riesigen Land mit einer riesigen Fläche. Und das ist schlichtweg nicht möglich, mit diesem Kräfteeinsatz so weitgehende Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, da ist Enttäuschung vorprogrammiert. Und Christian Mölling hat auch recht, dass wenn gewissermaßen wir mit der Regierungsführung in einem Land, wo wir operieren, nicht zufrieden sind und Korruption sehen, schlechte Regierungsführung sehen, totales Staatsversagen sehen, dann wäre eine Möglichkeit, wie das etwa in Bosnien gelaufen ist, dass wir die Staatsfunktion mit übernehmen. Wir sind heute fast oder mehr als 20 Jahre nach dem Bosnien-Einsatz noch mit einem hohen Repräsentanten, in diesem Fall sogar ein deutscher Politiker, in Bosnien aktiv und erfüllen da Staatsaufgaben sozusagen. Das wollen wir dezidiert in Mali nicht, das wollten wir dezidiert in Afghanistan nicht. Das heißt, da muss man sich die Möglichkeiten, den Willen und die Kräfte anschauen. Und wenn man sich das nüchtern anschaut, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass Bescheidenheit angesagt ist. Und ich verstehe die Enttäuschung der malischen Bevölkerung, Frau Rühl. Sie haben das schön beschrieben und kennen sich da sehr viel besser aus als jemand wie ich und auch Christian Mölling, der das eher aus einer strategischen Perspektive beurteilt. Diese Enttäuschung ist verständlich. Aber vielleicht muss man auch erklären, welche Möglichkeiten die internationale Gemeinschaft da hat. Und die sind eben bescheiden.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das ist eben auch eine der Sachen, der Punkte, die man früher schon hätte offener diskutieren müssen. Also eben der Vergleich, der ist ja auch gefallen mit Kosovo. Und natürlich war das da ein Vielfaches an Soldaten. Mali ist riesig. Da ist es völlig unmöglich, jedes Dorf zu schützen. Aber umso wichtiger fände ich es zum Beispiel auch, auf das zu gucken, was jenseits vielleicht der militärischen Einsätze nötig wäre. Und da ist für mich also die Frage zum Beispiel von Menschenrechtsverletzungen durch malisches Militär oder auch durch vielleicht dann ausländische Truppen, also durch Opfer von Kampfhandlungen, ist, glaube ich, nicht einfach nur ein ethisches Problem, sondern ist ganz zentral mit diesem Konflikt verbunden. Das heißt, die islamistischen Gruppen, die werden ja von der Bevölkerung vor Ort auch eben nicht nur als Terrorgruppen wahrgenommen, sondern auch im Zweifel als Schutzmächte zum Beispiel. Oder es gibt auch eine mir teils sogar nachvollziehbare Wut der Bevölkerung gegen die Regierung, die sie als ungerecht, als korrupt erleben. Und korrupt heißt, dass dann staatliche Beamte Lebensgrundlagen zerstören, indem sie den Menschen immer wieder so viel Geld abpressen, dass die sich dann im Zweifel diesen Gruppen anschließen. Also das heißt, ich denke, wir müssen auch diskutieren, warum eigentlich trotz der militärischen Präsenz der Zulauf zu den bewaffneten Gruppen zunimmt und mal darüber nachdenken, dass vielleicht nicht alle zwangsrekrutiert sind, sondern dass es auch andere Gründe gibt, sich diesen Gruppen anzuschließen. Ich will das nicht rechtfertigen. Ich lehne diese Gruppen ab und deren Ideologie. Aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen.
Frau Rühl, die USA, das ist klar, haben keine Lust mehr, die Rolle des Weltpolizisten zu spielen. Das wurde auch am Beispiel Afghanistans überdeutlich. Auch in Europa herrscht zunehmende Interventionsmüdigkeit. Könnten wir es uns überhaupt leisten, nichts mehr zu tun, die Sahelzone sich selbst zu überlassen? Wir haben es gerade gehört, es gibt diese Schreckensszenarien, die immer wieder vorgeführt werden. Migrationsströme kommen dann auf uns zu. Sahel wird dann sozusagen zum Kerngebiet des internationalen Dschihadismus. Halten Sie das aufgrund Ihrer Beobachtungen vor Ort für wahrscheinlich, dass es tatsächlich dann so kommen würde?
Also ich glaube, wir werden das mit unseren bescheidenen militärischen Mitteln nicht verhindern können. Ich glaube, dass die Tatsache, dass so viele Menschen im Sahel sich dann doch den Islamisten anschließen oder häufig sie auch gar nicht als die ersten Feinde ansehen, also das ist für mich eine Folge von Staatsversagen, vom Versagen der entsprechenden Regierungen. Die Menschen erleben Staat ja nicht. Die sitzen irgendwo weit abgelegen. Wahrscheinlich gibt es keine Schule, gibt es kein Gesundheitszentrum. Und wenn irgendwie Staat erlebbar ist, ist das vielleicht durch einen Soldaten und vielleicht ist der dann noch übergriffig. Das prägt dann das Verhältnis zu den Staaten. Ich glaube, das ist das Problem. Und das ist ein ganz reales Problem. Es ist ja nicht zufällig, dass das sich eben in der ganzen Region massiv ausdehnt.
Herr Mölling, was glauben Sie, was wären die Voraussetzungen für erfolgsversprechende, realistische Einsätze in Krisenregionen wie Mali für die Zukunft? Was wären die Voraussetzungen dafür?
Auf der einen Seite, dass wir das Lernen, das wir angefangen haben, fortsetzen. Also man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, es gibt überhaupt gar kein so Handbuch-Intervention. Oder wenn es gibt wahrscheinlich ganz viele Handbücher, aber sie sind alle falsch, weil wir überhaupt nicht ausreichend wissen, wie tatsächlich erfolgreiche Interventionen laufen. Wir wissen, wie lokales Leben vor Ort zum Beispiel herstellbar, schützbar ist. Und ich glaube, man muss sich auf diese nach vorne gewendeten Fragen stürzen und sagen, Wir wissen, wann es und wie es ungefähr funktioniert, hier und da. Diese Sachen können wir machen, sind wir bereit, sie zu leisten, das Risiko einzugehen.
Können Sie ein Beispiel geben?
Naja, wir haben das Beispiel des Tschadsee-Beckens, wo tatsächlich sozusagen ziviles Leben nicht mehr stattgefunden hat, weil es durch Terrorgruppen und Kriminelle quasi ausgelöscht worden ist. Und da ist dann mit der Präsenz erst ausländischer Truppen und nachher durch lokale Polizei schrittweise die Bedingung wiederhergestellt worden, dass Menschen zurückkehren konnten. Und das klingt jetzt ganz romantisch, das bleibt alles fragil. Aber man muss sich, glaube ich, vorstellen, dass man sich auf einen Prozess einlässt, der vielleicht gelingen kann, wenn man dieses, ich beschreibe das jetzt mal, das ist ein völlig falsches Wort, aber wenn man so ein Biotop wiederherstellt, also sozusagen ein Zustand, wo Leben wieder stattfinden kann, den man aber von außen schützt, dann kann das nicht von Dauer sein. Man muss gleichzeitig, und das macht es halt so viel komplizierter, auch die Zivilbevölkerung in die Lage versetzen, dieses Leben wieder in die Hand zu nehmen, nicht nur indem es einen Markt gibt, sondern letztendlich auch für die eigene Sicherheit zu sorgen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wenn Sie natürlich sowas aus einer europäischen Sicht denken, dann denken Sie, da gibt es einen Staat. Frau Gül hat es ja eben angesprochen, es gibt in diesen Ländern oftmals keinen Staat. Oder wir haben, die Europäer haben das mal installiert. Das funktionierte aber nicht, auch weil man natürlich den Staat teilweise so installiert hat, dass er einem selber noch sozusagen den europäischen Interventionsmächten sozusagen noch Zugriff darauf hatten. Da ist, glaube ich, ganz viel, wo man sagen muss, das ist nicht gut gelaufen. Die Frage ist vor allen Dingen, wie kann man es in Zukunft tatsächlich besser machen und was dürfen wir versprechen. Wenn wir nicht nur nach in den Balkan gucken, sondern auch in den Irak gucken, dann sehen wir, dass es tatsächlich ohne irgendein Angebot von Sicherheit nicht geben kann. Ich sage gar nicht, dass es internationale Truppen sein müssen, aber in irgendeiner Art und Weise gehört dieser Teil dazu. Ansonsten wird es tatsächlich nichts werden. Und ich glaube, es hat tatsächlich eher dann was damit zu tun, ich komme nochmal auf meinen Punkt am Anfang zurück, die Risikobereitschaft zu erhöhen. Also wenn wir sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, dann ist das keine Vollkasko-Angelegenheit. Dann ist das eine Angelegenheit, wo man sagen muss, ja, das kann schiefgehen. Und dann habe ich es aber wenigstens versucht. Denn wir haben auch andere Beispiele, Johannes Warwick hat es eben angesprochen, wo wir nicht gehandelt haben und wo wir mit Sicherheit für das Ergebnis in gewisser Weise mitverantwortlich sind, aber anderen die Lösungsoptionen übergeben haben und dann nur von der Außenlinie kommentiert haben, dass das ja alles ganz schrecklich ist. Also die Frage ist, wollen wir beim Kommentieren stehen bleiben, wie schrecklich die Welt da draußen ist? Oder wollen wir, wie das übrigens auch Verfassungsauftrag ist, unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Welt da draußen etwas sicherer und etwas friedlicher ist? Und ich glaube, das ist die nach vorne gedrehte Diskussion, die wir hoffentlich in den nächsten 4 Jahren mit der nächsten Regierung, mit dem nächsten Parlament etwas offener haben werden, weil man natürlich schon sagen kann, und so sollte man es vielleicht jetzt auch konstruieren, das ist jetzt eine Zäsur, die wir haben. Afghanistan ist vorbei. Wir haben Mali als einen Fall, wo wir überlegen müssen, wie wir weitermachen. Welche politische Unterstützung haben riskante, lange Einsätze in Zukunft? Und wenn sie keine haben, was machen wir denn dann? Auch die letzte Frage ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das Wegdrücken, das ist immer ganz einfach. Aber es geht ja irgendwie immer weiter.
Herr Warwick, nun haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder von europäischen Politikern gehört, ohne die USA geht es nicht, Afghanistan habe das bewiesen. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit über einen Auslandseinsatz, nämlich in Mali, wo es ja ganz ohne US-Hilfe mehr oder weniger gut oder schlecht geht, je nach Blickwinkel. Ist das womöglich der falsche Ansatz, wenn die Europäer sagen, ohne die USA können wir gar nichts bewirken? Oder anders gefragt, welche Ressourcen bräuchten die Europäer, um zumindest eine Chance auf erfolgreiche Interventionen zu haben?
Ja, also das ist ein wichtiger Unterschied, müssen wir nochmal herausarbeiten, zwischen Afghanistan und Mali. Afghanistan war eine US-geführte Operation, wo sich zwar viele Staaten beteiligt haben, aber im Prinzip die USA die Regeln bestimmt haben und zu dem Moment, wo die USA abgezogen sind, mussten alle anderen auch raus. In Mali ist das in der Tat anders. Das ist eine europäische Angelegenheit. Und wir müssen alles dafür tun, dass Mali eben nicht sowas wie das europäische Vietnam wird. Und das ist noch nicht sicher, dass das gelingt. Das heißt, wir brauchen Klarheit über die Ziele und die Strategien in Mali. Es ist eine europäische Verantwortung. Und die Europäische Union spielt da nur eine kleine Rolle. Sie macht eben diese Ausbildungsmission, aber die sozusagen harten Sachen machen die Franzosen alleine. Und bei der MINUSMA-Operation spielt die Europäische Union als Akteur keine Rolle, sondern das sind einzelne Staaten. Das heißt, wenn es gelingen würde, dass wir noch europäischer europäischer in diesen Fragen rangehen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben Battlegroups, wir haben eingespielte Verfahren, europäische Streitkräfte zu entsenden, dann wäre das schon ein Mehrwert. Es würde nicht dazu führen, dass jetzt in Mali auf einmal alles einfacher ist. Aber wenn Europa mit einer Stimme spricht, sein Gewicht koordinierter einbringt, dann kann man auch mehr erreichen in der Sicherheitspolitik. Jedenfalls mehr, als wenn das die Nationalstaaten alleine oder gegeneinander machen. Das sagt noch nicht was über die Strategie in Mali aus, aber das ist die Voraussetzung, um handlungsfähig zu sein, dass Europa das versteht, dass es eigene Interessen hat und die durchsetzen muss auf verschiedenen Ebenen, am Ende auch militärisch. Und so weit sind wir noch überhaupt nicht in der europäischen Politik.
Frau Rühl, könnte es sein, dass das Scheitern in Afghanistan zumindest etwas Gutes hat, nämlich dass die Debatte über den Einsatz in Mali oder künftige Missionen ehrlicher geführt werden?
Ja, in gewisser Weise hat das ja schon angefangen und das würde ich sehr hoffen. Also das scheint so zu sein, würde ich denken.
Herr Mölling, was glauben Sie, wird eine neue Bundesregierung, und das alles läuft ja auf eine Ampel hinaus, also SPD, FDP, Grüne, wird eine neue Bundesregierung mit Auslandseinsätzen künftig vorsichtiger umgehen oder wird sie unabhängig von der künftigen Koalition sagen, wir müssen in bestimmten Situationen intervenieren?
Also ich glaube, das kann man nicht voraussagen. Denn wenn Sie mal zurückschauen auf die Auslandseinsätze, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die waren alle nicht vorhersehbar. Das sind teilweise situative Geschichten, die dazu führen, dass Sie als Kanzler oder Kanzlerin sagen, okay, hier ist meine Unterstützung. Also erinnern Sie sich an den Beitrag Deutschlands zur Antiterrorbekämpfung des Islamischen Staats. Da hat Frau Merkel im Angesicht der Anschläge in Bataclan 2015 gesagt, volle Solidarität. Legt mir vor, was ihr braucht und ihr kriegt es. Das ist natürlich völlig klar, dass sie in einem solchen Fall einem Land wie Frankreich, das für uns so wichtig ist und sozusagen von uns volle Solidarität bekommt und dass man sich dann erstmal nicht aus solchen Situationen zurückziehen kann. Das ist, und die Frage ist dann in der späteren Bewertung, kann man mit dem französischen Partner tatsächlich eine andere langfristige Politik fahren? Und Frankreich ist hier total zentral, weil Frankreich ist einer der aktivsten Staaten, hat aber eine völlig andere Herangehensweise an diese Einsätze. Da fehlt mir insgesamt wirklich da die Diskussion zwischen den Akteuren in Deutschland und Frankreich als permanenter Austausch, nicht etwas, was auf irgendwelchen Gipfeln stattfindet. Das wäre ein wichtiger Schlüssel aus meiner Sicht, also nicht nur in Deutschland eine Diskussion zu haben, sondern auch mit den Partnern, denn wir werden es immer mit Partnern machen. Das muss man natürlich immer hier zu Hause rückkoppeln, aber das wäre, glaube ich, ganz wichtig, von vornherein das mit den Partnern zusammenzudenken. Und ein anderer wichtiger Partner sind tatsächlich die USA und sie bleiben es. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass die USA, auch wenn sie sich nicht mehr militärisch beteiligen, also mit Truppen beteiligen, an den Problemen und an den Krisen in dieser Welt ein Interesse haben und an ihrer Lösung ein Interesse haben, weil wir das diplomatische Gewicht der USA brauchen. Und, letzter Satz dazu, die französische Operation in Mali, der Antiterrorkampf, den die Franzosen durchführen in Mali und anderswo, wäre ohne amerikanische Unterstützung nicht denkbar. Die Amerikaner liefern Augen und Ohren. Nicht nur dort, sondern in vielen anderen Bereichen sind wir Europäer von den Amerikanern sozusagen militärisch und technisch abhängig. Und das gilt nicht nur für den militärischen Bereich, sondern diese Satellitenaufklärung, die sie brauchen, brauchen sie auch, um die Sicherheit von zivilen Mitarbeitern festzustellen.
Also da tauchen
die Amerikaner ab.
Letztendlich liegt es eher an den Amerikanern, nicht an der Konstituierung einer neuen Bundesregierung. Herr Warwick, letzte Frage. Wird Mali womöglich der letzte große Auslandseinsatz der Bundeswehr sein? Was glauben Sie?
Nein, das glaube ich nicht. Die Ereignisse in der internationalen Politik sind überhaupt nicht vorhersehbar. Und es gehört zur staatlichen Verantwortung, dass wir unseren Instrumentenkasten in der Außen- und Sicherheitspolitik breit und funktionsfähig halten. Es kann sein, dass wir ihn brauchen müssen. Es ist besser, wenn wir ihn nicht benötigen. Aber die Vorstellung, dass man sich jetzt auf Bündnis- und Landesverteidigung im engeren Sinne zurückziehen kann und Auslandseinsätze, die ungeliebt sind und unpopulär sind in Deutschland, nicht mehr stattfinden, die halte ich für illusorisch. Wir sollten uns darauf einstellen, dass sowas auch weiter vorkommen kann. Und wir müssen es besser machen. Und dazu gehört auch, dass wir unseren eigenen nationalen Entscheidungsprozess verbessern, etwa einen Bundessicherheitsrat gründen, etwa die strategische Vorausschau verbessern. Da können wir selber viel tun, um für den Fall der Falle besser gewappnet sein.
Raus aus Mali, wie sinnvoll sind Auslandseinsätze? Herzlichen Dank an Professor Dr. Johannes Warwick, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Halle. an Bettina Rühl, freie Afrika-Korrespondentin in Nairobi, und an Dr. Christian Mölling, Militärexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Am Mikrofon war Martin Durm.